aber möchte mit euch anschauen, wie Paulus über die Auferstehung nachdenkt im 1. Korintherbrief. Und ich lade euch ein, mit mir aufzuschlagen, 1. Korinther 15, die Verse 1 bis 20. 1. Korinther 15, 1 bis 20. Schreibt der Apostel Paulus: Ich erinnere euch aber, liebe Geschwister, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, also Petrus, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben. Einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, dass ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Es sei nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten? So ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht aufgeweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Amen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Paulus macht in diesem ganzen Kapitel, das geht noch viel länger, und er geht da sehr in diese Diskussion rein. Er macht deutlich, wenn wir von der Auferstehung von Jesus reden, dann ist das nicht ein Anhängsel an die Geschichte. Manchmal reden wir fast ausschließlich von dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Und dann fragt man vielleicht, okay, wozu dann die Auferstehung? Was passiert da noch? Ist das einfach das Happy End? Ist dann halt schön für Jesus, dass er da wieder rauskommt? Oder Paulus zeigt, welche Bedeutung diese Auferstehung hat. Was bedeutet sie? Ich habe 4 kurze Punkte. Das erste, sein Anspruch bestätigt. Das zweite, meine Vergangenheit aufgeräumt. Das dritte, meine Gegenwart lebbar. Und viertens, meine Zukunft herrlich. Also sein Anspruch bestätigt. Das, was Paulus hier mitteilt, sagt er sehr deutlich, hat er sich nicht selber ausgedacht. Das, was er beschreibt als den Zentrum seines Evangeliums, als das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das habe ich selbst empfangen. Vers 3, als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Das ist das, wurde ihm von denen, die schon vor ihm gläubig waren, weitergegeben. Und das trägt er weiter und er sagt, wir können über vieles reden, aber dieser Kern muss stehen. Wenn ihr davon abweicht, dann seid ihr umsonst gläubig geworden, dann ist das alles ungültig. Im Zentrum steht, Christus ist gestorben, er ist begraben und er ist auferstanden. Das Ganze ist geschehen vor vielen Zeugen, er zählt einige auf und zeigt, es geht nicht um irgendwelche frommen Legenden, es geht nicht um Halluzinationen, es geht nicht um, ja, die sind halt mit der Trauer nicht klargekommen und dann hatten sie immer die Vorstellung, dass ihre Oma ihnen erscheint oder so. Nein, es gibt viele Zeugen, die haben ihn gesehen, unabhängig voneinander. Paulus sagt extra, viele von denen sind noch am Leben. Ihr könnt nach Palästina fahren, ihr könnt sie befragen, ihr könnt ihre Zeugenaussagen gegeneinander abwägen. Und es war entscheidend für die ersten Christen, dass Jesus wirklich und körperlich auferstanden ist. Also nicht ins Denken, in den Glauben, in die Verkündigung seiner Jünger, irgendwie seine Ideen leben in uns weiter. Das hätte keine 3 Tage gehalten, dann hätten die Leute in Jerusalem das Grab aufgemacht. Guck mal, da liegt er doch. Und die ganze Jesus-Geschichte wäre beendet gewesen. Wir können das Ostergeschehen nicht psychologisch erklären. Hier sind über 500 Leute, die bezeugen, dass nicht nur das Grab war leer, sondern Jesus lebt. Das ist geschehen vor vielen Zeugen. Das ist das eine, was Paulus sagt. Das andere, was er sagt, ist, das ist nach der Schrift, gemäß der Schrift, entsprechend den Voraussagen, den Verheißungen der Schrift geschehen. Jahrhunderte zuvor hatten die Propheten den Tod und die Auferstehung von Jesus vorausgesagt. Und genauso ist es geschehen. Und wenn du die Evangelien liest, dann kommst du immer wieder an diese so Fußnoten sozusagen, dass gesagt wird, das ist aber geschehen, damit die Schrift erfüllt würde. Manchmal Situationen, die für uns vielleicht nebensächlich erscheinen, ob er jetzt auf dem Esel oder auf dem Pferd sitzt oder so, denkt man, ist doch nicht so wichtig. Aber all das sind Indizien, sagen die Evangelisten, dafür, dass er der ist, den Gott gesandt hat. Denn es geschieht genauso, wie Gott es vorausgesagt hat, durch die Propheten. Und gerade dann im Blick auf seinen Tod wird daraus deutlich, hier geschieht nicht irgendein Unglück, das dann nachträglich fromm gedeutet wird. Ja, du lädst ganz viele Leute ein und dann kommt keiner und dann sagst du hinterher, ach ja, Gott wollte uns mal segnen damit, dass wir ein bisschen mehr Ruhe haben oder so. Nein, es war genauso geplant. Das war nicht Plan B. Die Kreuzigung von Jesus und dann auch seine Auferstehung waren Plan A von Gott, durch die Propheten vorhergesagt. Gottes ewiger Plan. Und die Auferstehung von den Toten, die bestätigt den Anspruch, die Autorität, die Jesus vorher angemeldet hatte. Was sagt Jesus? Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Er sagt ja nicht, ich habe auch eine Idee, wie man vielleicht dem Vater ein bisschen näher kommen könnte. Ihr müsst mal gucken, ob das für euch funktioniert. Er sagt, ich bin der Weg. Oder Johannes 11, sagt er zu Martha und Maria, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, wird nimmermehr sterben. Oder Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie, sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden nimmermehr umkommen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Oder am Anfang Johannes 2, da, als er mit der Peitsche durch den Tempel läuft, fingen die Juden an und sprachen zu ihm, was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst? Und Jesus sagt, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Er redete aber vom Tempel seines Leibes. Also er kündigt da schon, Johannes 2, seine Auferstehung am 3. Tag an. Wer stellt sich denn hin und macht solche Aussagen? Meldet solche Ansprüche an. Das kann ein größenwahnsinniger Irrer sein, jemand, der irgendwelche ja, größeren psychischen Probleme hat, der wird aber dann früher oder später von der Realität eingeholt. Da gibt es gute Medikamente, die das beheben können. Oder ja, wäre Jesus einfach im Grab geblieben, dann wäre er auch widerlegt gewesen. Also ein paar handfeste Nägel, eine Grabplatte haben manchen Höhenflug beendet. Ich habe mal in einer Talkshow jemanden gesehen, der erklärte, er wird nicht sterben. Er war von der Gesellschaft der Unsterblichen, das war ein Verein, die sagten, Tod ist nur so gesellschaftlich eingeredet, dass man sterben muss. Und ja, wir haben jetzt einfach uns davon freigemacht, von dieser gesellschaftlichen Erwartung, und wir sterben jetzt einfach nicht. Das ist jetzt 10 Jahre her, der war auch nicht mehr der Jüngste. Er ist dann wohl irgendwann verstorben. Ich weiß nicht genau, was aus dieser Organisation geworden ist. Die bezeugen, bekennen, Jesus ist tatsächlich auferstanden. Die Jünger waren am Grab, die Frauen waren am Grab. Die ersten Zeuginnen, die ersten sind Frauen, deren Zeugenaussage damals nichts galt vor Gericht. Also wenn es erfunden ist, dann ist es schlecht erfunden. Weil du dir die unglaubwürdigsten Zeugen ausgedacht hast, lieber Johannes, Matthäus, Markus, Lukas. Keiner hat es repariert in der Story. Nein, sie bezeugen es, obwohl sie selber noch gar nicht kapieren, was da los ist. Und dann sind viele, denen er erscheint, die das bezeugen. Fast alle Apostel sind ermordet worden für ihren Glauben, für ihr Bekenntnis. Johannes wurde verbannt, auch nicht so schön. Keiner von ihnen hat irgendwann widerrufen, hat gesagt, ach nee, wir haben uns das einfach ausgedacht, wir haben die Leiche geklaut und so weiter. Nein, sie bleiben bei diesem Bekenntnis. Jesus ist auferstanden, das Grab ist leer und er lebt. Und wenn das so ist, dann ist er wirklich der, der die Schlüssel des Todes und der Hölle hat. Dann kann er uns tatsächlich im Leben und im Sterben begleiten. Dann gilt dieser Satz, ja, es ist ja noch nie einer zurückgekommen, dann gilt dieser Satz eben nicht mehr, weil wir da einen kennen, der nicht nur an der Pforte des Todes war. Es gibt ja diese Bücher über Nahtoderlebnisse, die eben genau das sind, Nahtoderlebnisse. Aber hier ist ein Todeserlebnis, ein Sterbeerlebnis, ein hinabgestiegen in das Reich des Todeserlebnis. Und er ist auf der anderen Seite rausgekommen und sagt, ich war tot und siehe, ich lebe, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus verbreitet dann nicht nur irgendwelche religiösen oder philosophischen Theorien, sondern er ist der Herr über das Gestern, über das Heute, über das Morgen, weil er lebt. Jesus ist auferstanden, das heißt dann, er ist der Herr. Er hat jetzt einen Anspruch auf mein Leben. Ich kann nicht sagen, da ist ein Gönner, der hat meine Schulden bezahlt, aus irgendwie Jeff Bezos hatte einen freundlichen Tag, er hat alle meine Kredite bezahlt, aber das heißt noch lange nicht, dass ich jetzt bei dem zum Abendbrot auftauchen kann. Der will jetzt sonst weiter nichts mit mir zu tun haben. Also hat er übrigens nicht, das ist ein Beispiel. Sondern er will jetzt was mit mir zu tun haben. Petrus sagt in seiner Predigt am Pfingsttag im Blick auf die Auferstehung, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht. Ich kann sagen, er war das schon vorher, aber er tritt hier seine Herrschaft an, sein Anspruch wird hier anerkannt, bestätigt. Auch sein Anspruch auf mein Leben. Jesus ist der Herr. Also sein Anspruch bestätigt. Dann meine Vergangenheit aufgeräumt. Das wäre doch schön, wenn das ginge. Du sprichst etwas aus und in dem Moment, wo es aus deinem Mund kommt, denkst du, nein, das hätte ich nicht sagen dürfen. Und du siehst im Gesicht deines Gegenübers, was du gerade kaputt gemacht hast. Du tust etwas und im selben Moment wünschst du dir, du könntest es ausradieren. Der Tag geht zu Ende und du möchtest gerne auf den Knopf drücken, wo du zurückspulen kannst und neu das Band bespielen, wer noch weiß, was ein Band ist. Nochmal von vorne anfangen, das ist das, was Jesus uns anbietet. Schuld kann vergeben werden. Alte Verletzungen können geheilt werden. Beziehungen können wiederhergestellt werden. Und zuerst die Beziehung mit ihm. Im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 14, schreibt Paulus, er, Christus, hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und um das Kreuz geheftet. Oder umgekehrt negativ formuliert, haben wir es gerade gehört hier in 1. Korinther 15, Vers 17, ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig und ihr seid noch in euren Sünden. Und dann geht es weiter, er ist aber auferstanden. Und weil er gestorben, weil er auferstanden ist für uns, kann meine und deine Schuld vergeben werden. Kann meine Vergangenheit aufgeräumt werden. Kannst du ihm, zu ihm gehen, ihm das bringen. Sagen, schau, das ist mein Leben. Ich bin nicht besonders stolz darauf. Aber vergib du mir. Schenk du mir diesen Neuanfang. Und er will es dir gerne geben. Meine Vergangenheit aufgeräumt, meine Gegenwart lebbar. Was ist mit der Gegenwart? Jesus ist vor um die 2000 Jahre gestorben, auferstanden. Ich habe vor knapp 30 Jahren meinen Anfang mit Jesus gemacht. In x Jahren, Monaten, Wochen, Minuten wird Jesus wiederkommen. Findet unser Christsein nur in der Vergangenheit und in der Zukunft statt? Wie ist das heute? Wenn Jesus im Grab geblieben wäre, dann gäbe es kein Heute mit ihm. Logisch. Wenn wir zwischen Karfreitag und Ostern stecken geblieben wären, geht irgendwie nicht weiter, dann wären wir auf uns gestellt. Wenn Himmelfahrt bedeuten würde, Jesus ist jetzt weg, mal schauen, ob und wann er wieder auftaucht, dann wäre unser Leben ziemlich trostlos. Und das ist die Frage, haben wir eine Antwort? Das ist übrigens eine Frage für diese Krise, in der wir gerade leben. Haben wir eine Antwort auf Trostlosigkeit, auf Hilflosigkeit, auf Kraftlosigkeit, auf Hoffnungslosigkeit? Es ist so leicht, da drin stecken zu bleiben. Neulich im Blick auf die Pandemie das Wort wütend gelernt. Kennt ihr das Wort wütend? Das ist also, wenn man müde ist und wütend. Ja, wir bleiben da drin stecken. Und wir stehen in Situationen, wo wir nicht weiter wissen, wo wir nicht weiterkommen, wo wir mit unserem Latein, mit unserer Kraft am Ende sind. Aber wenn Jesus auferstanden ist, dann gibt es da eine Antwort. Denn er ist heute in unserer Mitte als der Lebendige. Und er wird es morgen sein und übermorgen wird er bei dir sein. So wie er es am Ende nach der Auferstehung seinen Jüngern sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Oder in Epheser 1, wo Paulus schreibt, Vers 19 und 20, ihr sollt erfahren, wie unermesslich groß die Kraft ist, mit der Gott in uns den Glaubenden wirkt. Es ist doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz zu seiner Rechten gab. Die gleiche Kraft, die Jesus aus dem Grab geholt hat, ist in dir wirksam. Mit dieser Auferstehungskraft ist er in dir. Und dann darfst du gewiss sein, dass du nicht allein bist. Also, ich bin oft überfordert, aber er ist es nicht. Ich habe nicht alles im Griff, aber er schon. Dann wird nicht alles automatisch leicht in deinem Leben, aber in jeder Situation darfst du mit ihm rechnen. Keinen Augenblick musst du ohne ihn leben. Deine Gegenwart wird lebbar. Und schließlich deine Zukunft, meine Zukunft wird herrlich. Unsere Schuld ist vergeben. Keinen Augenblick müssen wir ohne Jesus leben. Seine Auferstehungskraft ist in uns wirksam. Was fehlt uns dann noch? Haben wir nicht schon alles? Sagt nicht Paulus, dass wir gesegnet sind in Christus mit allem geistlichen Segen? Ja, wir sind gesegnet. Und doch, das Beste liegt vor uns. Und dafür schlägt das Herz von Paulus. Das ist wahrscheinlich die Auseinandersetzung, in der er hier ist, in Kapitel 15 im 1. Korintherbrief. Manche sagen ja, wir haben doch schon alles. Wir haben alles empfangen und was soll da noch kommen? Also es gibt Christen, die sagen, naja, wenn ich mich dann geirrt habe und das stimmt alles gar nicht mit Jesus, dann hatte ich ja trotzdem, habe ich ja als Christ in dieser Welt gut gelebt. Paulus sieht das anders. Er sagt, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus hoffen, sind wir die Elendsten unter allen Menschen, Vers 19. Und seine Konsequenz in Vers 32, wenn die Toten nicht auferstehen, dann lass uns essen, lass uns trinken, morgen sind wir tot. Ja? Paulus sagt, das Beste kommt noch. Er lebt von der Auferstehung von Christus her, aber er lebt auch auf die Auferstehung hin. Das ist auch das Ziel, was vor uns liegt. Unsere Auferstehung, wenn Christus wiederkommt. Wir werden mit ihm leben. Und er legt sich hier mit den Christen in Korinth an, die sagen, es gibt keine Auferstehung. Und man fragt sich, was ist da los? Das sind keine Atheisten, Naturalisten, sondern wahrscheinlich sind das Christen, die so sehr die Segnungen von heute betont haben. Wir haben alles schon, in Christus bin ich siegreich und alles Mögliche, dass für die Zukunftshoffnung gar kein Platz mehr war. Du hast doch Auferstehungsleben, du bist ein neuer Mensch, du bist geheilt, du bist geheiligt. Und sie dachten in diesen Dimensionen. Und das sind wahre Dimensionen, aber sie haben dabei ausgeblendet, dass das alles noch vorläufig bleibt, bis er wiederkommt. Was sagt Paulus dagegen? In Römerbrief Kapitel 8, Abvers 19. Das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft. Das ist der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Also Paulus sagt, die ganze Schöpfung seufzt wegen ihrer Vergänglichkeit, ihrer Todverfallenheit. Und wir mit. Und wir haben den Geist zwar schon empfangen als Erstlingsgabe, aber wir warten auf das, was noch kommt. Christus ist auferstanden als der Erstling unter denen, die entschlafen sind. Wir sind noch in dieser Zwischenzeit, auch nach Ostern, können Tod und Krankheit und ja Pandemien und Sünde wüten. Und das erleben wir. Das erleben wir hier ganz konkret. Wir haben euch einen, denen die hier zur Gemeinde gehören, einen Osterbrief geschrieben, wo wir als Gemeindeleitung unterschrieben haben. Und Deiner guckte sich gestern den Brief an und stockte und sagte, da sind nur 4 Namen drauf und nicht 5. Und wir mussten uns verabschieden. Wir mussten eine unserer Gemeindeältesten am Anfang dieses Jahres zu Grabe tragen. Wir leben noch in dieser Zeit von Krankheit und Sterblichkeit. Und doch, Jesus hat den Tod besiegt. Er hat ihn noch nicht endgültig entwaffnet. Er hat ihn noch nicht endgültig vernichtet. Aber er hat die Schlüssel des Todes und der Hölle. Stell dir einen Dieb vor, der deinen Haustürschlüssel stiehlt. Er hat sonst noch nichts dir geklaut. Das war nur der Zweitschlüssel, der bei dir sonst in der Schublade liegt. Du hast keinen materiellen Verlust bisher gespürt. Aber er kann jetzt jederzeit bei dir reinkommen und dir die Bude ausräumen. So hat Jesus den Schlüssel des Todes. Er hat die Macht jetzt. Er kann jederzeit ausräumen. Und er wird es tun. Er hat uns die Garantieerklärung gegeben, so wie er werden wir auch auferstehen. So wie er einen verherrlichten Körper empfangen hat, werden wir mit ihm verherrlicht werden. Ja, wir werden nicht einfach nur auf irgendwelchen Wolken unsichtbar rumschweben, sondern wir bekommen neue Körper, die frei sind von Schmerz, von Krankheit, von Alterungserscheinungen und so weiter. Und so wie er in Gottes Herrlichkeit ist, so werden wir mit ihm verherrlicht werden. Alle Begrenzungen dieser Welt werden wir hinter uns lassen. Sünde und Krankheit und Tod und Traurigkeit wird es nicht mehr geben. Wir werden Gott sehen in seiner ganzen Herrlichkeit und Schönheit. Und werden ihn so erfahren, wie wir uns jetzt noch nicht mal ausmalen können in unseren kühnsten Träumen. Als Christen können wir Realisten sein. Wir müssen uns nicht die Welt irgendwie schön träumen. Rosa-rote Brille. Aber wir wissen, und auch darin sind wir Realisten, sage ich. Wir wissen, die Realitäten dieser Welt haben nicht das letzte Wort. Jesus hat sie schon überwunden. Er hat den Schlüssel in der Hand. Und wir können gewiss sein, dass auch wir auferstehen werden zu diesem neuen Leben in seiner Schönheit und Herrlichkeit. Durch die Auferstehung ist der Anspruch Jesu bestätigt. Er ist der Herr, er ist der Sohn Gottes. Durch die Auferstehung ist meine Vergangenheit aufgeräumt. Alle Schuld kann vergeben werden. Alle Verletzungen können geheilt werden. Durch die Auferstehung ist meine Gegenwart lebbar, weil seine Kraft in den Schwachen mächtig ist. Und durch die Auferstehung ist meine Zukunft herrlich, weil ich mit ihm auferstehen und mit ihm in Ewigkeit leben werde. Amen.